Ich lese uns den Predigttext vor aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Nach der Bibelübersetzung Gute Nachricht. Danke. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: Geht mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten: Ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben.
Ja, ihr Lieben, da haben wir es ja mit einem netten Knallertext zu tun, ehrlich gesagt. Gemütlich zurücklehnen und sich Gutes zu sprechen lassen jetzt von dem, der da predigt. Danach sieht der Text ja gar nicht aus, oder? Und ehrlich gesagt, ja, ich habe mich schon ein paar Mal in meinem Leben wirklich mit diesem Text auseinandergesetzt. Aber ehrlich gesagt, ich finde ihn jedes Mal anstrengend, schwierig, irritierend, herausfordernd. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, also das ist wirklich mein Lieblingstext, da geht mir immer das Herz innerlich auf. Da freue ich mich, wenn ich den lesen darf. Denn was haben wir hier? Dieser Text ist ja eingebettet so in die Endzeitreden von Jesus, also zumindest im Matthäusevangelium. Und da ist er so die letzte Endzeitrede und er beschreibt da ein Bild, das ist irgendwie so ein kosmisches Bild, taucht er bei mir auf, wo der König da sitzt und dann sind da halt eben die Schafe links und rechts und die Schafe bzw. die Menschen halt eben nach ihren Taten dann sortiert. Und bei diesem Text lehnt man sich an eine Story an, die schon in Hesekiel 34 steht. Der ist auch so ein Hirte, der sortiert auch die Schafe nach links und rechts aus. In den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, da hat dieser Text relativ viel Beachtung allerdings gefunden. Und der hat viel stärker auch damals das gemeindliche Leben geprägt. Denn gerade das soziale Engagement der ersten Christen, der ersten Gemeinden, war damals total attraktiv für die Menschen, wo es keine soziale Versorgung gab, kein Sozialsystem wie in Deutschland oder so, sich einfach den christlichen Glauben zuzuwenden. Weil dort bekamen sie nicht nur einen freundlichen, barmherzigen Gott vorgestellt, sondern halt eben auch, sie bekamen Hilfe mit all ihren Problemen. In den ersten Jahrhunderten war dieser Text, glaube ich, beliebter. So, seit Luther, ist der Text so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Denn die Gnade des Glaubens, das war irgendwie viel mehr in Konjunktur wie irgendwie gute Werke tun. Und Luther sagte deswegen, alle Texte, wo es um Werke geht, die schiebe ich mal irgendwie nach hinten. Berühmt geworden ist dieser Text aber trotzdem, auch wenn er von katholischer Seite her mehr gehostet wurde irgendwie, aber auch bei uns evangelischen Christen ist dieser Text berühmt geworden unter den sogenannten die sieben Werke der Barmherzigkeit. Wer mitgezählt hat und weiter wie drei zählen kann, der ist nur auf 6 Werke gekommen. Okay, man hat das noch hochgezogen auf die heilige Zahl 7 und hat sich dann bei Tobit, da gibt es so eine Stelle, dass man auch Tote entsprechend würdig begraben soll, hat das noch hinzugefügt, damit man auf die heilige Zahl 7 kommt. So, dieser Text hat also einige Jahrhunderte irgendwie so ein bisschen so ein Schattendasein geführt im evangelischen Kontext. Aber spätestens seit Johann Hinrich Wiechern im 19. Jahrhundert ist dieser Text wieder richtig populär geworden. Wiechern hatte nämlich festgestellt, die verarmte Bevölkerung aufgrund der Industrialisierung und so, die sind zwar getauft, aber irgendwie sind die entchristlich, da glaubt keiner mehr wirklich. Und er wollte die halt eben wieder zurückgewinnen für Jesus und hat deswegen die innere Mission gegründet aufgrund dieses Textes. Und daraus ist das diakonische Werk entstanden, wovon wir heute ja auch noch viele Menschen irgendwie Hilfe, Unterstützung, Fürsorge bekommen. Bei aller Wirkung, die dieser Text so in der Christenheit entfaltet hat, finde ich, ist es trotzdem immer noch ein unbequemer und auch so ein prophetischer Daumen hoch, Daumen runter Text. Also zumindest, wenn ich den lese. Und ich, wenn ich den Text so lese, dann finde ich mich auch ganz schnell in so einem Gerichtssaal wieder. Und da bin ich nicht unbedingt nur einer, der da gemütlich auf der Bank sitzt und dem Prozess so entspannt zuschaut, sondern irgendwie fühle ich mich, als wenn ich der Nächste bin, der da auf die Anklagebank geschoben wird. Und dann wird mir schon so ein bisschen mulmig, muss ich mal sagen. Und dieser Text scheint auch, wenn man den so ganz flüchtig einfach so durchliest, einen Glauben zu vermitteln, der halt eben nur funktioniert, weil er irgendwie Angst vor Strafe verbreitet. Oder irgendwie geht es ja darum. Wenn du nicht das getan hast, dann folgt diese Strafe. Also, gefühlt denkt man da, das ist so ein vorreformatorischer Verunsicherungstext aus der Kirchengeschichte. Den hätte ja Tetzel nicht besser schreiben können irgendwie. Gehört da nicht in die Mottenkiste auch genau dieser Kirchengeschichte rein? Wenn ich mir die Aufzählung dieser Werke nochmal so vergegenwärtige, dann ist es noch irgendwie so aktuell wie damals. Denn vor 2000 Jahren gab es Hungernde und heute, 2000 Jahre später, irgendwie auch noch. Pro Minute verhungern aktuell immer noch rund 10 Menschen. Und die Durstigen sind auch ungefähr 2 Milliarden weltweit, die keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben. Und aktuell befinden sich 110 Millionen Menschen auf der Flucht. 14% der Menschen, die in Deutschland als arm eingestuft werden, sind nicht in der Lage, sich neue, gute Kleidung irgendwie zu kaufen. Und rund 4,1 Millionen Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Ungefähr 10 Millionen Menschen weltweit sitzen in einem Knast, in einem Gefängnis. 43.000 davon in Deutschland. Also genug Menschen, die wir im Gefängnis besuchen könnten. Und 238.000 Menschen sind 2022 durch kriegerische Konflikte umgekommen. So viele wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und ich habe den vagen Verdacht, 2023 wird das nochmal steigern. Okay, Ich habe mich selbst überzeugt, kein Text für die Mottenkiste. Der ist immer noch brandaktuell. Doch ich will mich dem Text mal ein bisschen anders nähern. In Matthäus 25, das sind ja die beiden Gruppen, die Schafe und die Ziegenböcke. Und die haben beide nicht erkannt, dass die Armen, die Bedürftigen dieser Welt Jesus repräsentieren. Sie haben nicht gesehen, was sie vielleicht hätten irgendwie sehen können. Beide Gruppen haben da irgendwo den Anschluss verpasst. Und Hand aufs Herz, ich hätte diesen Anschluss ehrlich gesagt auch verpasst. Denn habt ihr beim Vorlesen des Textes gerade diesen Wortlaut wahrgenommen? Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken und so weiter? Also da steht, wann sahen wir dich? In diesem Text geht es um das Sehen. Jesus scheint hier ein tiefes Interesse daran zu haben, dass wir sehen. Denn er war schon damals und ist auch, glaube ich, heute immer noch der Sehendmacher schlechthin. Unsere Wahrnehmung wird ja maßgeblich von unseren Vorlieben, unseren Hobbys, unserer Suche, unseren Sehnsüchten oder wonach wir uns immer fokussieren, einfach bestimmt. Und ich lade euch jetzt mal alle ein zu einer kleinen Übung, so eine Art Seh- oder Konzentrationstest. Ich habe da ein Video zusammengeschnitten für. Und ihr müsst in dem Video gleich nichts anderes machen, wie genau hinsehen und zählen. Nämlich Basketballkörbe, die geworfen wurden. Also Basketbälle, die durch das Netz nach unten gehen. Das sind die Points, die zu zählen sind. Aber das erklärt euch das Video nochmal. Von dem her könnt ihr euch innerlich darauf einstellen. Jetzt müsst ihr zählen. Und ich sage euch schon weiter wie drei. Deswegen Film ab. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wer von euch hat das richtige Ergebnis gehabt? 1, 2, 3, 4, hier zumindest hinten, weiß ich nicht bei euch. Gewinnt ihr? Ah, wir gewinnen bestimmt hier. Und wer von euch hat zufällig dieses kurz aufblinkende Jesus-Icon gesehen? Eine Person. Respekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil normalerweise konzentriert man sich nämlich so stark auf die Körbe und ob die tatsächlich reingehen, die Bälle, oder halt eben nicht, dass man genau das nämlich nicht wahrnimmt. Das können wir nämlich aus diesem kleinen Konzentrationstest nämlich lernen. Worauf wir uns konzentrieren, das bestimmt ja ganz oft genau das, was wir halt eben sehen. Was wir suchen, was uns wichtig ist, das macht uns auch blind oft für alles andere, rechts oder links daneben. was nämlich sonst noch passiert. Wir können zum Beispiel auf einen schönen bewaldeten Berg schauen. Und wir können dort sehen, das sind Harthölzer, das sind unterschiedliche Blattfarben und so. Und das können wir genießen. Wir können aber auch einen tollen Ort sehen, wo man einfach super wandern kann. Für alle Wanderfreaks, die würden diesen Blick annehmen. Aber es kann auch sein, jemand anderes fährt an diesen Ort hin und denkt sich, wow, was könnte man hier für Millionen machen mit Kohleabbau? Also, worauf wir uns konzentrieren, das bestimmt, was wir sehen. Und ich habe den Verdacht, dass Jesus möchte, dass wir sehen lernen, damit wir Promoter, Promoterinnen der Sache Gottes sein können. Damit unser Leben etwas bewegt, die Welt bewegt und dass wir das voranbringen, was Gott am Herzen liegt. Was wir sehen, wird halt eben oft davon beeinflusst, was wir sehen wollen. Und Jesus versucht uns da zu helfen, nämlich besser zu sehen. Gottes Wege, Gottes Absichten und Gottes Willen ganz neu bewusst zu sehen, zu erkennen. Der Fokus ruht auf der Sache Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, hätte es wohl Matthäus formuliert, gehe ich von aus. Aber nochmal zurück, irgendwie einen Blick zur Seite. Wahrscheinlich ist euch das aufgefallen, vielleicht auch nicht. Die Guten, also die Gerechten, die werden nicht dafür gelobt, dass sie Jesus in den Armen, den Hungrigen oder Gefangenen gesehen haben. Das haben sie nämlich nicht getan. Sie haben ihn nämlich da nicht drin gesehen. Sie haben all die Leute, die Armen, die Kranken, die Gefangenen, die Nackten, die haben sie einfach mit Liebe, mit Barmherzigkeit haben sie behandelt. Die beiden Gruppen waren sich ihrer Gleichgültigkeit oder aber auch ihrer Barmherzigkeit nicht bewusst. Die beiden Gruppen waren irgendwie scheinbar total verwirrt darüber. Und so kamen Fragen auf. Wann haben wir dich beiseite geschoben, Herr? Oder wann haben wir dich aufgenommen und umarmt, Herr? Da herrschte Ratlosigkeit irgendwie auf beiden Seiten. Also musste der königliche Richter die Sache irgendwie klarstellen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, oder nicht getan habt, das habt ihr für mich getan. Oder ihr habt es versäumt zu tun. Das ist die Antwort, die der königliche Richter da gibt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, die Ziegenböcke, die könnten da irgendwie intervenieren und sie kontern dann mit der Frage, ja, woher sollten wir das denn wissen? Wenn wir die ganze Zeit gewusst hätten, dass du es warst, Herr, dann hätten wir doch verdammt nochmal das gemacht. Da hätten wir doch den Leuten geholfen. Da hätten wir uns doch anders verhalten. Also, wenn wir das gewusst hätten, natürlich hätten wir uns barmherzig gezeigt. Wie könnte jetzt die Antwort darauf lauten? Wir wussten es ja nicht. Also, vielleicht in etwa so. Ihr hättet es gar nicht die ganze Zeit wissen müssen, dass ich es bin. Die anderen, die Schafe, die wussten das ja auch nicht. Es hätte vielleicht ausreichen können, zu erkennen, dass diese anderen Personen, die leiden, die hilfsbedürftig sind, dass das auch Menschen sind, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind und die deshalb Hilfe benötigen. Und das, das wusstet ihr doch, oder? Aber vielleicht ist diese Antwort, die ich mir so überlegt habe, auch viel zu unbarmherzig. Denn immerhin derjenige, der da auf dem Thron sitzt, der König, ist irgendwie Jesus. Und der ist nun mal die Barmherzigkeit in Person, finde ich. Wo ich mir relativ sicher bin, dass es hier in Matthäus 25 darum geht, dass wir dazu berufen sind, eine bestimmte Gruppe einfach zu sehen, nämlich die Nackten, die Armen, die Lahmen, die Hungernden, die Fremden und die Gefangenen. Schlicht gesagt, alle, denen es irgendwie im Leben nicht gut geht, die irgendwann mal vom Rad des Lebens unter die Räder gekommen sind, die auf dem falschen Weg abgebogen sind, die sollen wir als Christen, als Gemeinde ganz bewusst neu sehen. Jesus lädt uns ein, glaube ich, in diesem Text mitzuwirken, um die Brüche dieser Welt zu reparieren. Tag für Tag, Schritt für Schritt und so lange, bis die Welt zu einem Ort ganz und gar des Mitgefühls und der Gerechtigkeit wird. Wir tragen nur dazu bei, aber Jesus wird es einmal vollenden. Wenn wir unseren Blick fokussieren, dann kann das tatsächlich lebensverändernde Auswirkungen auf Menschenleben haben. Letztes Jahr war ich im Rahmen von einem Dreharbeiten in Ruanda unterwegs. Und der Protagonist, der hatte seinen Freund mit dabei, der hieß Remy. Und Remy erzählte mir nebenbei so seine wirklich bewegende Lebensgeschichte. Remy wurde als sechstes Kind in einer Klinik geboren und als sein Vater mitbekam, dass er Albinismus hat, sagte er direkt zu der Mutter, hier, du brauchst ihn gar nicht mit nach Hause bringen, ich will ihn nicht sehen. Und so blieb Remy am Tag seiner Geburt im Krankenhaus zurück. Albinismus herrscht in ländlichen Regionen Ruandas immer noch, wird das als Fluch beurteilt, obwohl es ja eigentlich nur eine Stoffwechselerkrankung ist, wo Melanin, der Hautfarbstoff, entsprechend nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden ist, weswegen diese sehr helle Hautfarbe halt eben ist. Remy blieb also am Tag seiner Geburt im Krankenhaus zurück, aber Remy erzählte mir, da war eine Familie, die ihn irgendwie aufnahm. Und ich dachte, ach wie schön, dann wird es ja vielleicht doch noch ein Happy End werden. Aber da hatte ich mich wirklich getäuscht. Diese Familie nahm ihn mit nach Hause und brachte ihn in so einem kleinen Verschlag im Garten, wo Kleinvieh war, ein paar Hühner und ein paar Ziegen. Dort brachten sie ihn unter, weil sie auch nicht wollten, dass er irgendwie gesehen wird von den Nachbarn oder so. Und dort musste Remy halt eben die ersten Jahre seines Lebens verbringen. Mit Albinismus braucht man eigentlich eine besondere Hautpflege, weil die Haut super empfindlich ist. Aber seine Haut wurde nie vernünftig gepflegt. Er wurde auch kaum gewaschen. Er bekam ab und an was zu essen, oft aber auch nicht. In der Nähe gab es aber eine Gemeinde, die kümmerte sich insbesondere um Familien in prekären, armen Lebensverhältnissen. Und ab und an gingen sie durch die Gegend und klopften bei Familien an und fragten hier, gibt es wen, den wir besonders unterstützen sollten. Und so ging diese Gemeinde eines Tages auch zu dieser Familie, klopften an und der, Vater ist das falsche Begriff, der Mann dort auf jeden Fall stand dann da und sagte, nö, bei uns ist alles wirklich in bester Ordnung, ihr könnt gerne weitergehen. Dann gingen die Mitarbeiter der Gemeinde zu den Nachbarn und klopften dort an. Und wie gute Nachbarn nun mal sind, die haben es natürlich gesehen. Logisch. Und da sagten die, hier, haben unsere Nachbarn da irgendwas gesagt? Nö, die sagten, alles in Ordnung. Lasst euch da mal nicht aufhalten. Geht mal durch in den Garten zu diesem Verschlag dort. Dort werdet ihr einen Jungen finden. Die Mitarbeiter der Gemeinde wieder zurück, haben sich diesmal nicht aufhalten lassen, sind durch in den Garten zu dem Verschlag und haben dort Remy gefunden. Als erstes, was sie gemacht haben, ist ihm ausreichend Ernährung gegeben, weil er war hoffnungslos unterernährt. Sie haben sich um seine Haut gekümmert. Sie haben die Familie über Albinismus aufgeklärt. Und sie haben ganz viel Zeit daran investiert, dass er endlich mal anfängt zu lachen. Weil bisher gab es in seinem Leben nichts zu lachen. Und so haben sie ihm Witze erzählt und haben sein Selbstwertgefühl aufgebaut. Weil jemand, der nicht gesehen werden soll, könnte ich vorstellen, der hat alles. Nur kein Selbstwertgefühl. Und so haben sie daran investiert. Und irgendwie dachten sie, okay, Remy, du bist jetzt 7, jetzt wird es aber auch wirklich Zeit, dass du in die Schule gehst. Und dort haben sie ihn zur Schule geschickt. Dann fing das Dilemma wieder von vorne an. Die Lehrer haben ihn gemieden und niemand von den Kindern wollte neben ihm sitzen. Und so mussten sie weiter in seinen Selbstwert investieren. Und Remy schaffte es aber, in einer großen Klasse 5 beste Schüler zu werden. Und er hat dann sogar ein Stipendium bekommen, sodass er studieren konnte. Er hat klinische Psychologie studiert, aufgrund der Geschichte seines Landes, diesem Genozid dort, und seiner eigenen Geschichte, sodass er dort halt eben Menschen helfen will. Und er hat eine kleine Gesellschaft gegründet zur Aufklärung von Albinismus dort in Ruanda. Die Gemeinde ging bewusst hin und sah hin, suchte Menschen auf, machte sich auf die Suche. Und so möchte Gott auch uns immer wieder neu die Augen öffnen für die Welt, für unsere Nachbarschaft, wo auch Menschen leben, die übersehen werden, die schon ganz lange vielleicht erleben, die wir aber noch nie wahrgenommen haben. Darum geht es, dass wir hinsehen. Mit diesem Seh- und Veränderungsprozess wäre ich, glaube ich, immer mal wieder überfordert, wenn ich mich zumindest betrachte. Vielleicht geht es euch auch so. Aber ich bin ziemlich froh, dass ich den Heiligen Geist habe, der mich schon mal schupft, der mich bewusst mit Gottes Barmherzigkeit berühren möchte und mir deshalb schon mal hilft, Situationen, Menschen wahrzunehmen mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl. Und manchmal reagiere ich auch tatsächlich darauf. Manchmal gehöre ich zu den Schafen, die das machen, was Jesus so wichtig war. Mal so unter uns. Barmherzigkeit ist ja eine Sache des Augenblicks oft. Da ist eine Situation und wenn wir da dann nicht drauf reagieren, dann ist die Situation auch vorbei. Wenn wir einfach da vorbeigehen, weil wir gestresst sind, weil wir keine Zeit haben, dann kommt die Situation nicht wieder, dann ist sie vorbei. Aber wie wäre es, wenn wir tatsächlich immer wieder, immer öfter mal damit anfangen, einfach loszulegen, einfach uns berühren zu lassen und dann was zu tun? Denn Glaube ist kein kompliziertes Konstrukt. Alle Theologen, die sich damit beschäftigen, ja klar, wir können das super kompliziert machen, sodass keiner mehr aus- und einweiß. Aber grundsätzlich ist Glaube relativ einfach. Oft agieren wir allerdings oft so, dass wir erst irgendwie fertig sein müssen, bei 100% sein müssen, ganz genau wissen, was wir tun oder nicht tun, um ja keinen Schaden anzurechnen und sonst wie. Und deshalb fangen wir es gar nicht an. Wir wägen oft viel ab, denken vielleicht viel nach, denken, wir müssen eine eigene Organisation gründen in unserer Gemeinde, eine Art kleine Bewegung, einen Arbeitszweig oder so. Und der muss erst perfekt konzipiert und organisiert sein, bevor wir da irgendwie losgehen. Und fragen uns, bewirkt denn mein kleiner Beitrag überhaupt irgendwas oder so? Das Problem ist aber, die Hilfsbedürftigkeit, die Notsituation, die macht meist keine Pause. Nur weil wir noch irgendwie nicht ready sind, weil wir noch nicht am Start sind. Der Durstige, der hat jetzt Durst. Und der Hungrige, der hat jetzt Hunger. Und der Einsame, der fühlt sich jetzt einsam. Wenn wir immer darauf warten, dass alles perfekto ist, ich glaube, dann verpassen wir manchmal ganz viel, auch für uns selbst. Wie Mutter Teresa schon sagte, nicht alle von uns können große Dinge tun. Aber wir alle können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Ich glaube, das hängt das Level, die Messlatte einfach deutlich runter. Das Tun, im Kleinen wie im Großen, das Tun macht den Unterschied. Wenn man das Matthäus-Evangelium von Anfang an bis zu unserem Text, Matthäus 25, relativ am Ende gelesen hat, dann hat man ja schon einen längeren Weg mit Jesus hinter sich. Geburt, Wunder, Diskussionen, die monumentale Bergpredigt, die wundersamen Brotvermehrungen, eine Stimme aus den Wolken bis hin zum Einzug nach Jerusalem. Aber jetzt irgendwie so vom Aufbau des Matthäus-Evangeliums, da naht das Ende. Das Ende naht. Und dieses kosmische Gerichtsdrama, wovon unser Text lautet, naja, der ist der letzte großartige Erzählung vor der Kreuzigung, vor dem Tod Jesu. Gut, Auferstehung, wisst ihr, klar. Aber hier am Ende scheint Matthäus nochmal allen, die diesen Text in den urchristlichen Gemeinden gelesen haben, nochmal etwas dick unterstreichen zu wollen. Das, was Jesus nämlich tatsächlich wichtig war. Sozusagen sind das so eine Art letzte Worte vor dem Tod. Immer wieder werden ja Steve Jobs, dem Gründer von Apple, ganz verschiedene Worte so in den Mund gelegt. Aber seine Schwester Mona Simpson, die bestätigte mehrfach, dass seine letzten Worte nicht eine tiefe Lebensweisheit war, sondern schlicht und ergreifend, oh wow, oh wow, oh wow. Keine Lebensweisheit, kein letztes Unterstreichen von irgendwas. Aber bei Matthäus, da scheint es so zu sein. Da will Matthäus nochmal mit Nachdruck eine Sache hervorheben, nämlich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Es geht insbesondere um liebesvolles Erbarmen. Das ist ein wichtiger Teil der Botschaft Jesu. Leute, merkt euch das, will er den ersten Christen dort sagen. Und möglicherweise geht es weniger darum, Jesus tatsächlich in den Hilfsbedürftigen oder in so Situationen zu erkennen, ähnlich wie in dem Video, in dem wir einfach nur den Ball zählen sollten. Und dann können wir auch unsere Aufgabe erfüllen. Wir können die Körbe zählen und kommen auf das richtige Ergebnis, zumindest einer, ohne dass wir Jesus gesehen haben. Nämlich der hier das richtige Ergebnis hatte hier im Raum, der hatte Jesus nicht gesehen. Das wäre jemand anderes. Und das gleiche Prinzip gilt auch für die Barmherzigkeit. Jesus stellt uns diese Herausforderung, indem er sagt, warum, liebe Leute, braucht ihr immer die Gewissheit, dass ihr etwas für mich oder an mir tut? Tut es doch einfach für die Menschen, die ebenso wie ihr Ebenbilder Gottes seid, Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Konzentriert euch auf die Armen, die Kranken, die Gefangenen, denen es nicht gut geht. Diese Geschichte hier vom Weltgericht mit den Schafen, eigentlich ein niedliches Bild, gemütliche Schafe, die da auf einer Wiese sind und vor sich hin kauen, ist aber eine Herausforderung für uns. Wenn du Jesus sehen willst, so ist nämlich die Herausforderung, dann fang an Menschen, die bedürftig sind, die Hilfe brauchen, so zu handeln, als ob du Jesus vor dir hättest. Denn Jesus sagte doch schon, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Denn wir können in jeder Situation, wo wir anderen Menschen begegnen, können wir dieser Situation die Möglichkeit geben, dass dort Jesus präsent ist. In der Begegnung mit anderen, mit Menschen. Denn die Liebe zu Gott kann nicht anders, als sich auch in der Liebe zum Nächsten auszudrücken. Stellt euch einfach vor, wie sich, wenn wir so handeln würden, wie sich dadurch unser Umfeld und irgendwann auch die ganze Welt wirklich verwandeln würde. Zum Ende gebe ich euch noch ein Zitat mit auf den Weg. Es ist nicht von mir, sondern es ist von Greg Groeschel. Das ist der Pastor der Life Church in den USA, die auch YouVersion App gemacht haben. Vielleicht habt ihr das. Auf jeden Fall, ich finde, der bringt es recht passend auf den Punkt, wenn er sagt, Die Welt hat es satt, von der Liebe und Barmherzigkeit Jesu zu hören. Sie will sie sehen. Amen.